Es war gar nicht so leicht, einen Titel zu finden für dieses Thema. Ich habe es erst nennen wollen, das ist ein Thema, was dich auf jeden Fall betrifft. Denn dieses Thema, wo es drum geht, betrifft einfach jeden. Dann hat mir aber jemand einen Tipp gegeben, von Sorgen befreit, bist du dazu bereit. Da war ein älterer Mann und dieser Mann hat immer gesagt, dass er niemals ein Flugzeug betreten würde. Und jetzt kam er in die Situation hinein, es nützte alles nichts, er musste in eine weit entfernte Stadt reisen und zu Verwandten fahren. Ja, und dann warf er seine Bedenken über Bord, er stieg in das Flugzeug und flog hin. Und als er dann angekommen ist, da guckten seine Verwandten ihn natürlich an und fragten nach, wie ist denn der Flug gewesen? Und er hat dann gesagt, ja, der Flug war sehr, sehr gut. Aber eins will ich euch sagen, ich habe mich während des gesamten Fluges nicht mit meinem gesamten Körpergewicht auf den Sitz gesetzt, damit das Flugzeug nicht abstürzt. Das muss doch sehr unbequem gewesen sein, oder? Aber dieses Bild finde ich sehr passend, wenn es um das heutige Thema geht, wenn es um unsere Sorgen geht. Und ich finde mich da auch selber drin wieder. Es lebt sich sehr, sehr unbequem, selbst in der Nachfolge Jesu, wenn wir selber versuchen, irgendwie unsere Sorgen festzuhalten und uns nicht damit in die Hand Gottes setzen. Sorgen sind ja ein Thema, was uns wirklich absolut alle betrifft, ganz unabhängig des Alters. Und ich bin mir sicher, es gibt keinen Menschen, der sich einen Tag lang mal gar keine einzige Sorge macht. Aber auch wenn ich jetzt kein Zahnarzt bin, ich möchte einen Zahn vorab ziehen, du wirst immer wieder dahin kommen, dass du dir Sorgen machst. Aber entscheidend ist, wie gehst du damit um und wohin gehst du mit deinen Sorgen? Wir wollen uns heute Matthäus 6 anschauen, die Verse 25 bis 34. Und ich möchte ganz kurz auf die Vorgeschichte eingehen. Jesus war unterwegs und eine Volksmenge folgte ihm. Und dann stieg er auf einen Berg, setzte sich hin und lehrte. Dabei handelte es sich um die Bergpredigt. Erst im Kapitel vor der Bergpredigt waren seine Jünger in Dienst berufen worden. Sie waren also noch nicht lange bei ihm und durften Zeugen werden dieser gewaltigen Predigt. Als Jesus dann die Bergpredigt beendet hat, da staunten die Leute über das, was er ihnen verkündigt hat. Und ich wünsche dir das auch, dass du heute darüber staunst, was Jesus dir persönlich mitgibt. Wir wollen die Verse lesen, Matthäus 6, 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und sie ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Wir kommen zum Vers 25, zu dem ersten Vers. Und da heißt es ja, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? An diesem Vers ist ja zunächst einmal wichtig, wer uns das sagt. Es ist Jesus Christus, es ist der menschgewordene Sohn Gottes und er sagt das zu euch. Er sagte das damals zu den Anwesenden und deshalb gilt es auch dir, der du heute hier sitzt. Es ist der Allmächtige, der das sagt, es ist der Allwissende, es ist dein Schöpfer, der dir diese Verse sagt. Jesus möchte nicht nur, dass du durch seine Rettungstat auf Golgatha Frieden mit Gott findest und in einer lebendigen Beziehung zu deinem Schöpfer stehst und dass du einen Platz im Himmel hast. Jesus möchte dir auch den Weg zeigen, wie du dahin kommst, selbst in schlimmsten Zeiten der Not Frieden zu erfahren, der einfach viel höher ist als dein Verstand. Und diesen Frieden Gottes, den er uns verspricht, das ist kein äußerer Frieden, sondern es ist ein innerer Frieden. Er ist nicht abhängig von äußeren Umständen, sondern er ist abhängig von deiner Beziehung zu Jesus Christus. Wir alle erleben ja in unserem Leben Zeiten der Sorge, Zeiten der Not, vielleicht auch Zeiten, wo man Gottes Handeln überhaupt nicht versteht. Und deshalb heißt es zu Beginn, und darum sagt Jesus euch. Vor allem darum steht ja auch immer so die Frage, warum eigentlich? Und warum sagt Jesus das? Er weiß natürlich, dass du dir Sorgen machst. Er ist doch der Schöpfer selber, der diese Worte sagt. Er war in dieser Welt und er hat natürlich auch die Sorgen der Menschen um ihn herum miterlebt. Er hat ja miterlebt, wie Menschen sich Sorgen um ihr Leben, um ihre Kleidung und natürlich einfach um das Alltägliche, um ihre Ernährung. Ja, und darum sagt er, sorgt euch nicht. Vielleicht kennst du das, dein Ehepartner oder ein Freund oder wer auch immer sagt dir, mach dir keinen Kopf, mach dir keine Sorgen. Häufig wird das dann ja auch wirklich liebevoll gesagt und mittragend. Aber es gibt auch Situationen, in denen wir gefragt werden, wie geht's dir eigentlich? Und letztendlich erwartet die Person gegenüber einfach nur ein Gut, um dann weiterzufahren im Protokoll. Und falls du dann doch was sagst, mir geht's gerade nicht so gut und gehst vielleicht darauf ein, dann wird manchmal so salopp gesagt, ach, mach dir doch keine Sorgen. In einem Ton, ja, der nicht wirklich weiterhilft. Aber wenn Jesus etwas sagt, dann ist das ganz anders, denn Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig, wenn er etwas sagt. Und so sagt er auch dir diesen Satz, mach dir keine Sorgen, sorge dich nicht. Er sagt dir das, weil er dir wirklich helfen möchte. Und es gibt sogar eine ganz konkrete Anleitung für den Umgang mit Sorgen in Philipper 4, Verse 6 bis 7. Da heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also wenn du dir Sorgen machst, dann lass deine Anliegen vor Gott kund werden. Du kannst ihn auch wirklich anflehen mit Danksagung. Herr Jesus, ich weiß nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr. Ich brauche deine Hilfe und ich danke dir, dass ich wissen darf, dass du mir wirklich helfen kannst. Und dann verspricht Philipper 4, Vers 7 etwas. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist die Zusage Gottes. Er möchte nicht, dass du dich herumplagst. Entweder deine Sorgen beherrschen dich oder du überlässt die Herrschaft darüber dem allmächtigen Gott, der wirklich diesen Frieden verspricht. Und ich möchte noch auf eine Sorge eingehen, die häufig Christen betrifft. Die Sorge um die schon längst vergebene Sünde. Eines ist ganz klar, wenn du ein Kind Gottes bist und somit Gott deine Sünden bekannt hast, dann sind sie vergeben. Und wenn du was Neues machst, wenn du eine Sünde begangen hast und Jesus um Vergebung gebeten hast, dann ist auch sie vergeben und sie ist ein für alle Mal versenkt im tiefsten Meer. Und Corrie ten Boom hat gesagt, an diesem Meer, da steht ein Schild, Fischen verboten. Aber oft kommt gerade der Teufel mit diesen Dingen um die Ecke, die schon lange vergeben sind und verklagt Christen damit. Aber manchmal sind wir es auch irgendwie selber, ja, die wir uns selber damit quälen und irgendwie damit die Gnade Gottes und die Vergebung gar nicht so ernst nehmen, wie wir es eigentlich sollten. Und das führt dann eben zu dieser Sorge um die längst vergebene Sünde. Geh nicht da fischen, wo du schon längst etwas versenkt hast. Hol nicht die alte Kartenwehrhutschlot, das nützt doch nichts. Und dann bekommst du nämlich definitiv keinen Frieden über diese Art der Sorgen, sondern du wirst ruhelos bleiben. Ich komme zurück zum Vers 25. Am Ende dieses Verses stellt Jesus dir ganz persönlich auch eine Frage. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Wie lautet deine persönliche Antwort? Ist dein Leben nicht mehr wert als vergängliche Speisen und dein Leib mehr wert als die Kleidung? Ich höre nichts. Ja, das ist aber nicht so viel. Also ich hoffe, ihr sagt da wirklich alle Ja zu. Es gibt doch wirklich viele Menschen heute auch in dieser Welt, denen eben diese Dinge ja am wichtigsten sind, die total vergänglich sind. Sonntags für sonntags wird in den feinsten Restaurants gespeist, statt von der Speise zu essen, die wirklich satt macht, von Gottes Wort. Gut, dass du es auf jeden Fall heute anders machst. Ich komme zu Vers 26, zum nächsten Vers. Da heißt es, seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und sie ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Seht die Vögel des Himmels an. Wann hast du dir zuletzt ganz bewusst mal so einen Vogel angesehen? Geh doch mal nach draußen, aber bitte nicht jetzt, und schau dir mal ganz bewusst so einen Vogel an. Schau dir das mal an, wie der sich bewegt, ja, wie der sich verhält, wie er fliegt. Ich glaube, jedes Kind hat mal die Phase, dass es gern so fliegen würde, wie ein Vogel es kann. Wir sind als Kindern von der Schaukel mit dem Regenschirm gesprungen, hat natürlich nicht geklappt. Aber auch die ersten Versuche in der Luftfahrt, sie gingen darauf zurück, dass Menschen versuchten, irgendwie so frei zu fliegen, ja, wie ein Vogel es kann. Und diese Freiheit, frei wie ein Vogel. Jesus richtet uns den Blick auf diese Geschöpfe Gottes, auch mit unseren Sorgen. Und es ist ganz klar, nur der Sohn kann uns wirklich frei machen, wie es die Vögel sind. Und das bezieht sich auch auf unsere Sorgen. Und deshalb möchte Jesus dich persönlich dazu ermutigen, geh mit deinen Sorgen zu Gott. Und wenn man drüber nachdenkt, wo fliegen die Vögel? Sie fliegen oben in der Luft oder sie sitzen auf Bäumen. Und selbst wenn sie auf der Erde sitzen und dann mal irgendwie erschreckt werden, jemand klatscht in die Hände, was machen sie? Sie vergraben sich nicht. Sie fliegen nach oben. Und das ist doch auch ein wunderbares Bild für uns, was wir zu tun haben, wenn wir mal von irgendwas erschreckt werden oder wenn wir uns fürchten, wenn wir Sorgen haben und wenn wir Nöte haben. Das Einzige, was uns wirklich hilft, ist, den Blick nach oben zu richten, zu Jesus Christus, auf sein Kreuz zu blicken, auf sein Licht. Corrie ten Boom, sie hat ein Konzentrationslager überlebt. Sie hat mehrere Angehörige verloren, ihr Vater in der Haft, ihre Schwester starb im KZ. Sie hat dann später mal gesagt, wenn du dir die Welt anschaust, wirst du verzweifelt sein. Wenn du nach innen schaust, wirst du deprimiert sein. Aber wenn du auf Christus schaust, wirst du zur Ruhe kommen. Und das ist ja so, wenn man mit Leuten spricht auf der Straße, sie haben Angst, sie haben Sorgen, weil sie sich diese Weltlage anschauen. Aber es ist ganz klar, wenn wir auf Christus schauen, dann werden wir zur Ruhe kommen. Und das gilt eben auch für uns. Wir dürfen auf Jesus schauen, nicht auf unsere eigenen Umstände, nicht auf unsere Sorgen und Nöte, denn bei ihm gibt es Hilfe. Nur bei ihm gibt es wirklich diese Ruhe, nach der sich eigentlich alle Menschen sehnen. Ich gehe noch mal weiter in Vers 26. Sie säen nicht und sie ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Also falls nun der Gedanke aufkommt, dann brauche ich mich ja um gar nichts mehr kümmern, sprich gar nicht mehr arbeiten. Was machen die Vögel den ganzen lieben Tag? Sitzen sie auf dem Baum und warten vielleicht, bis Gott so ein Körnchen vom Himmel fallen lässt, machen dann den Schnabel auf und werden ernährt? Nein, sie suchen nach Nahrung, die sie dann entweder direkt fressen oder eben auch im Nachwuchs bringen. Sie häufen es nicht unnötig an. Und eins ist mir ganz besonders wichtig zu betonen. Natürlich kannst du in eine Situation hineinkommen, in der du krank wirst, in der du ja für kürzere oder für längere Zeit nicht mehr arbeiten kannst, vielleicht auch für immer. Das kann unverschuldet passieren und ganz plötzlich. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, als nicht zu wollen. Aber schau dir mal im Frühjahr so ein Vogelnest an. Wir haben häufig im Garten unter unserer Überdachung im Efeu Vogelnester. Erstmal ist das sehr interessant, wie Vögel überhaupt so ein Nest bauen, welche Energie sie da reinstecken. Und wenn dann die Eier ins Nest gelegt werden, man kann sich auch Videos im Internet anschauen. Und dann werden sie ausgebrütet Und die Eltern kümmern sich, sobald die Vögel geschlüpft sind, darum. Sie bringen ihnen alles an Futter, was sie irgendwie finden können, ja, damit diese Kleinen ernährt werden, damit sie überleben und auch eines Tages mal ausfliegen können. Und da denke ich einfach auch an die Nestwärme Gottes, die uns gilt. Es ist eigentlich dasselbe. Gott sagt, dass er über den Dingen steht, wenn es am Ende dieses Verses heißt, euer himmlischer Vater ernährt uns doch. Ich komme zu Vers 27. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Ist hier heute vielleicht jemand, der das kann? Also wahrscheinlich nicht, es kommt keine Reaktion. Bibelausleger sind sich nicht so ganz einig, ob damit jetzt die Körpergröße gemeint ist, das mit der Elle deutet darauf hin. Aber andere denken auch, es könnte einfach wirklich die Lebenslänge sein. Aber es ist ganz klar, deine Sorgen verändern weder etwas an deiner Lebenslänge, also die Tage, die du hier bist, noch an deiner Körpergröße. Mit anderen Worten, unser Sorgen bringt uns nicht wirklich weiter. Sorgen sind einfach immer vergänglich. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist spätestens im Moment deines Todes absolut alles weggenommen. Wir haben in dieser Welt einfach auch unsere Schwierigkeiten, erleben vielleicht Bedrängnisse oder Nöte. Aber wir dürfen wissen, seid getrost, denn Jesus hat diese Welt überwunden, so steht es in Johannes 16, Vers 33. Und wir haben es mit dem Gott alles Trostes zu tun, so steht es im 2. Korintherbrief 1, Vers 3. Ich finde, das müssen wir uns immer wieder deutlich machen. Und weißt du, was wirklich das Großartige ist? Wenn du auch selber Nöte erlebst, dann aber wiederum den Trost Gottes erfährst in deinem Leben, dann kannst du dadurch andere viel besser darauf aufmerksam machen, was Gott, was Jesus in deinem Leben tun kann. Ich komme weiter zu Vers 28. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und sie spinnen nicht. Warum sorgen sich die Leute, die damals anwesend waren, eigentlich um ihre Kleidung? Ja, da wo sie sich aufhielten, da war es nachts einfach sehr kalt. Die Kleidung war wichtig, dass sie überlebten. In unserem Vers heißt es weiter, betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Hast du schon mal bewusst so eine Blume auf dem Feld betrachtet? Hast du das schon mal getan? Im Gegensatz zu den Vögeln sind Pflanzen ja am Boden. Und vielleicht bist du es jetzt gerade auch. Und wenn dem so ist, dann mach es doch wie die Blumen. Bitte Jesus, dass er dir hilft. Bitte ihn, dass er dich wieder aufrichtet, wie so eine Blume. Bring ihm deine Sorgen, deine Nöte und sag ihm, was dich beschäftigt. Sag ihm, was dich gerade quält. Und das nicht in fromm ausgeschmückten Klauseln, sondern genauso, wie du auch mit einem anderen Menschen reden würdest. Im Psalm 62, Vers 9 heißt es, vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Und ich hoffe auch, dass Gott dein Zufluchtsort ist. Also schütte dein Herz vor ihm aus. Und wenn du auch vielleicht gerade gar nicht beten kannst, dann sprech doch jemanden an, der mit dir beten kann, der für dich beten kann. In letzter Zeit hatte ich ständig Kopfschmerzen, einige Situationen, die mich da echt gefordert haben. Und irgendwie hat es mich dann ins Gebet getrieben oder ich durfte jemanden um Gebet bitten. Gestern Morgen bin ich aufgestanden und ich hatte solche Kopfschmerzen. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, sprech mich bloß nicht an, bin wieder nach oben gegangen, habe gebetet. Und das Großartige ist, Jesus hat die Kopfschmerzen nicht genommen, aber er hat den Blick darauf verändert. Und das ist eben auch das, wenn ich auch manchmal unten war, es hat die Beziehung zu Gott gestärkt. Und sein mächtiges Eingreifen dann zu erleben, das ist doch immer wieder so wunderbar. Wie gesagt, manchmal ändern sich deine Umstände nicht, aber Gott kann deinen Blick auch darauf völlig verändern. Und deshalb möchte ich dir auch besonders den Standardvers ans Herz legen, wenn es um Sorgen geht. 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Mit anderen Worten, Gott selbst. Er wird sich drum kümmern. Mühe dich nicht selber ab mit deinen Sorgen, sondern bringe sie zu Jesus Christus. Alle, das sagt übrigens alles. Es gibt keine einzige Sorge, die zu gering ist, um sie Gott zu bringen. Und es gibt auch keine einzige Sorge, die zu groß ist, um sie zu Gott zu bringen. Um was auch immer du dir Sorgen machst, Das ist doch Grund genug, das Ganze Gott zu bringen. Denk dran, die Pflanzen, sie mühen sich nicht und sie spinnen nicht. Arbeite nicht aus eigener Kraft daran herum. Die Blumen spinnen doch auch nicht. Und wenn ich an ein Spinnrad denke, das dreht sich immer weiter und immer weiter und du dich im Kreis herum, bis dir schwindelig davon ist. Als Kinder auf dem Spielplatz, da gab es so ein Gerät, da konntest du dich reinsetzen und das drehte sich immer schneller und immer schneller. Und irgendwann weißt du doch gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und genauso ist es doch auch mit deinen Sorgen. Jesus will absolut nicht, dass du dich damit weiter im Kreis drehst. Er will dir da raushelfen. Aber eines geschieht meistens nicht. Der Ausweg sieht in der Regel völlig anders aus, wie du es dir wünschst. Es ist doch ganz klar, Gott hat die Übersicht. Wir haben nicht ansatzweise den Durchblick, wie er ihn hat. Besonders nicht dann, wenn wir uns so im Kreis drehen. Und wenn wir uns die Lilien noch mal ein bisschen genauer betrachten, wie sie wachsen, wohin wachsen denn Blumen? Sie wachsen nach oben. Und das sollte doch auch unser Bestreben sein im Glaubensleben, in der Nachfolge Jesu Christi, nach oben hin zu wachsen, ihm immer ähnlicher zu werden. Und wo wir bei den Blumen sind, weißt du, was Sonnenblumen machen? Sie richten jeden Tag ihren Kopf aus in Richtung der Sonne. Was für ein Bild für dich und für mich. Lasst uns das nachmachen und nicht nur den Kopf, sondern unser ganzes Leben, unser Denken und unser Handeln jeden Tag neu ausrichten in die Richtung Jesu Christi. Ich komme weiter zu Vers 29. Da heißt es, ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Ist nicht auch das besonders interessant? Jesus sagt dir, dass selbst der König Salomo in all seiner Pracht und Herrlichkeit nicht einmal ansatzweise gekleidet war wie eine ganz normale Lilie auf dem Felde. Salomo hatte doch gewaltige Besitztümer. Vielleicht war das sogar einer der reichsten Menschen damals auf der Welt. Er muss eine gewaltige Weisheit ausgestrahlt haben. Weißt du, was es uns auch sagt? Wir kriegen es selber einfach nicht hin, wie Gott die Dinge hinbekommt. Und beim Thema Kleidung denkt man doch automatisch auch an die Sache mit Adam und Eva. Die beiden hatten das super, sie wurden perfekt von Gott versorgt und dann übertraten sie das Gebot Gottes, nicht vom Baum in der Mitte des Gartens zu essen. Und anschließend ging es gleich los mit den Sorgen. Sie merkten, dass sie nackt waren und sie sorgten sich darum. Und dann versuchten sie sich selber zu bekleiden vor Gott mit irgendwelchen Feigenblättern. Aber diese Geschichte geht noch weiter. Gott bekleidete sie mit Gewändern aus Fell. Ich habe es gesagt, wir kriegen es einfach nicht hin, wie Gott es tun kann. Und ich frag dich, wie sieht es bei dir aus? Trägst du noch ein selbst zusammengeschustertes Kleid, um irgendwie vor Gott gut dazustehen? Oder trägst du schon das prachtvolle Gewand, was Jesus Christus dir reichen möchte, durch die Vergebung der Sünden als ein Kind Gottes? Stehst du in der Nachfolge Jesu? Und hast du die Gewissheit, wenn dir was passiert, einmal in den Himmel zu kommen? Kannst du dasselbe sagen, wie es in Jesaja 61, Vers 10 steht? Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Kannst du das von dir sagen? Wir wollen zum nächsten Vers kommen, zum Vers 30. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Das Gras des Feldes, das ist doch schon morgen das Heu für das Vieh. Es ist doch schon morgen verdorrt. Oder vielleicht auch Nahrung für ein Feuer. Es ist also total vergänglich, total kurzlebig. Und doch hat Gott das so wunderbar geschaffen. Er kleidet das so wunderbar. Und diesen Vers finde ich so ermutigend, denn er sagt auch dir ganz klar aus, dass Gott dich liebt. Er kümmert sich. Er kümmert sich um seine Menschen. Wenn es heißt, wird er für uns nicht viel mehr tun. Er kümmert sich definitiv auch um die Kleingläubigen. Und wie oft hadere ich doch mit den Verheißungen Gottes. Aber wir dürfen wissen, auch wenn wir manchmal so kleingläubig sind, Gott kümmert sich um dich und um mich. Ich komme zu Vers 31 und 32. Da heißt es, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Jesus geht also wieder auf die Aussagen von dem ersten Vers von 25 ein, wenn es heißt, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Er sagt dann direkt in Vers 32 aus, nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Er sagt, dass die Heiden, also Menschen, die nichts mit Gott am Hut haben, nach diesen Dingen streben, dass ihnen das ein Hauptanliegen ist in ihrem Leben. Menschen, die vielleicht irgendwelchen Götzen folgen, die Ideologien folgen, die sich ihre eigenen Götter basteln, dass auch Atheisten diesen Dingen so folgen, danach trachten. Eins will er besonders deutlich machen am Ende, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Ist nicht auch das wieder eine große Ermutigung? Dein himmlischer Vater weiß ganz genau, was du benötigst. Er kennt natürlich deine Grundbedürfnisse. Er hat dich doch geschaffen. Aber Moment mal, bist du ein Geschöpf Gottes? Oder kannst du gewiss sagen, Gott ist mein himmlischer Vater? Ist Gott dein himmlischer Vater? Stehst du in einer lebendigen Beziehung zu ihm? Hast du ganze Sache mit Jesus gemacht? Hast du ihm deine Sünden bekannt und ihn aufgenommen in dein Leben? Wenn nein, ich möchte dich wirklich ermutigen, mach das heute fest mit ihm. Denn ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt wird auch der nächste Vers, der Vers 33, nicht funktionieren. Und in diesem Vers heißt es, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wenn ich diesen Vers lese, muss ich immer an einen Mann aus Ostfriesland denken. In meinem Archiv habe ich einen Scan von seiner Konfirmationsurkunde. Er ist 1927 konfirmiert worden und er hat diesen Bibelvers als Konfirmationsspruch bekommen. Er erlebte in den 1920er Jahren sogar eine Erweckung in der Gemeinde, wo er konfirmiert wurde. Er erlebte also, dass Menschen aus seinem Dorf, aus seinem Umfeld zum lebendigen Glauben an Jesus Christus fanden. 1933 ging er in ein Konzentrationslager ins Emsland. Mitte der 30er in ein anderes Konzentrationslager. 1943 war er dann auch für einige Monate in Auschwitz. Wisst ihr, was das Schlimme an dieser Geschichte ist? Er war dort nicht um des Kreuzes willen, sondern um des Hakenkreuzes willen unter dem Zeichen der Totenkopf-SS. Er war Teil der Wachmannschaft in diesen Konzentrationslagern, während diese Konfirmationsurkunde vielleicht sogar in seiner Wohnung hing. Was ich damit sagen möchte, es nützt niemandem etwas, wenn dieser Bibelvers irgendwo auf einer Urkunde steht. Wenn jemand den Geist Gottes nicht hat, dann ist es ihm völlig egal, völlig gleichgültig. Und dieses Trachten, wo in diesem Bibelvers die Rede von ist, das bedeutet, danach zu streben. Es bedeutet, sich daran auszurichten, Gottes Interessen durchzusetzen, sich ganz danach auszustrecken, sich darum zu bemühen und das wirklich mit Ernsthaftigkeit und im Gehorsam gegenüber von Gott. Es heißt in diesem Vers ja, trachtet vielmehr zuerst. Zuerst. Warum eigentlich zuerst? Denk mal drüber nach, wer war eigentlich zuerst? Du oder Gott? Gott war von Ewigkeit her, nicht wir. Deshalb zuerst. Und zuerst, weil er uns zuerst geliebt hat, wie es im 1. Johannes 4, Vers 19 heißt. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Mach dir das immer wieder deutlich, weshalb du zuerst nach dem Reich Gottes trachten solltest. Und zuerst bedeutet wirklich Jesus first. Nicht ich mich meiner mir, Herr segne diese vier, nicht meine Interessen, nicht mein Leben, sondern setze Jesus wirklich an die erste Stelle deines Lebens. Warum? Es ist ganz einfach. So wird euch dies alles hinzugefügt werden, sagt Gottes Wort klar aus. Und letztlich, wird dein Herz immer weniger nach den Vergänglichkeiten trachten, sondern es wird sich völlig anders ausrichten, nach den Dingen, die einfach für die Ewigkeit wichtig sind. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, aber wo ist denn das Reich Gottes? Natürlich im Himmel, aber auch hier. Satan ist der Fürst dieser Welt, das ist die Wahrheit. Aber Gott ist der Schöpfer, ihm gehört diese Welt. So heißt es in Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel ist und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Gott ist also der Eigentümer. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du sein Eigentum. Das ist doch dann auch nur logisch, ja, das zu machen, was der Eigentümer möchte. Und zwar im Vertrauen darauf, dass es richtig ist, was er von dir möchte. Dass es wichtig ist, was er von dir möchte. Es ist auf jeden Fall das Beste für dein Leben. Und zwar schon heute, hier und jetzt, nicht erst morgen. Weißt du, wozu Gott dich gerade gebrauchen möchte? Als Kind Gottes, da hast du einen Auftrag, nämlich teilzuhaben am Bau des Reiches Gottes. Und das sind doch wunderbare Perspektiven. Und das gilt nicht nur für sonntags in der Gemeinde, sondern jederzeit. Oder denkst du, dass Gott dich zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz nicht gebrauchen möchte? Oder vielleicht, ja, Kinder sind nicht hier, aber auch Kinder in der Schule kann Gott gebrauchen. Sie haben die Möglichkeit, ihm zu dienen, wenn sie zum Beispiel sich um Mitschüler kümmern, wo sie merken, der wird gemobbt, der wird gequält, indem man sich dazustellt. Oder wenn jemand sein Butterbrot vergessen hat, man kann ihm ein Stück abgeben. Auch Kinder haben die Möglichkeit, Gott zu dienen. Das gilt auch für Kassierer, das gilt für Buchhalter, das gilt für Pflegekräfte, das gilt für Ingenieure, für Metaller, für Elektriker, das gilt für Lehrer, das gilt für Schreibtischtäter als auch für Handwerker und das gilt auch für Rentner. Und weißt du, für wen es noch gilt? Ich habe nicht alle Berufe aufgezählt. Es gilt für dich ganz persönlich. Und ich finde das so ermutigend, dass der lebendige Gott seine Kinder gebrauchen möchte. Weißt du das, mit welchen Gaben und Fähigkeiten er dich ausgestattet hat? Falls nein, dann frag ihn doch nach. Bitte ihn da um Weisheit. Bitte ihm, dass er dir das zeigt. Hier in der Gemeinde gibt es ja so vielfältige Dienste. Den Teedienst, den Technikdienst, den Reinigungsdienst, den Gartendienst, die Kinderstundenarbeit, die Bibelstundenarbeit, die musikalische Begleitung und wahrscheinlich habe ich noch ganz, ganz viel vergessen. Aber es sind vielfältige Bereiche, wo du dich einbringen kannst. Aber auch außerhalb der Gemeinde kannst du dich so vielfältig, ja, einsetzen für das Reich Gottes. Wichtig ist wirklich, dient dem Herrn und das mit Freuden. Denn das macht wirklich Freude, diesem Gott zu dienen. Eins ist mir wirklich wichtig zu sagen, ihr lieben Eltern, auch ihr habt einen wirklich besonderen und wichtigen Dienst, nämlich die Erziehung der Kinder. An ihnen könnt ihr wirklich am Reich Gottes bauen, indem ihr den Kleinen gleich erzählt von Jesus, indem ihr ihnen seine Liebe weitergebt, ihm davon, ja, sie darin prägt, auch von der Wichtigkeit der Nachfolge und indem ihr es vor allem ihnen auch vorlebt. Und trachtet nach seiner Gerechtigkeit, heißt es weiter, die Gerechtigkeit Gottes. Dir ist hoffentlich klar, Gott ist völlig gerecht. Er ist heilig, in ihm ist keine Finsternis. Er ist doch schließlich der Gesetzgeber und derjenige, der Einzige, der Menschen wirklich völlig gerecht richten kann und es auch tun wird. Und Gott sagt eben auch, dass seine Kinder bestrebt sein sollen, diese Gerechtigkeit im eigenen Leben umzusetzen. Sich wirklich auch daran völlig auszurichten, das ist so wichtig. Und das heißt eben auch, im Kleinsten treu zu sein. Da stehen wir doch so oft in Versuchung, gerade da in Sünde zu fallen. Und ich möchte Mut machen, schau nicht auf die Menschen um dich herum, wie sie handeln. Auch Christen können Fehler machen. Denk wirklich darüber nach, was würde Jesus jetzt tun. In Matthäus 6, Vers 6 heißt es, Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Wenn du nach der Gerechtigkeit Gottes hungerst und dürstest, dann wirst du satt werden. Und das bedeutet auch satt im Sinne von erfüllt, sprich glückselig. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann stehst du wirklich an jedem neuen Tag vor der Entscheidung, will ich das tun? Heute zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Ich muss bekennen, dass ich es lange in meinem Glaubensleben nicht wirklich gewollt habe. Und das ist der Weg, der wirklich mit Sicherheit dein Glaubensleben lähmt. Er nimmt deiner Jesus-Nachfolge die Lebendigkeit. Und eins kann ich garantieren, erfüllend ist das nicht. Es ist erfüllend, wenn man immer wieder über Gottes Wirken staunen kann. Immer wieder neu seine Herrlichkeit in den Erlebnissen mit ihm erleben darf oder auch in seinem Wort erkennen darf, was er persönlich gerade zu dir sagt. Ich habe dann am 11. Februar 24 dem Herrn Jesus gesagt, dass sich Sachen ändern müssen in meinem Leben. Er hat so lange an mir gearbeitet, bis ich an diesen Punkt kam. Und ihr wart ja dabei. Was hat Jesus im letzten Jahr alles in meinem Leben getan? Es ist so wunderbar, diesen Herrn Jesus so erleben zu dürfen. Und es ist wirklich erfüllend. Aber eins ist es nicht immer einfach. Der einfachere Weg ist wahrscheinlich herumzudrucksen. Denn dann kommt man kaum in Anfechtung hinein. Oft hadere ich dermaßen, wenn ich Dienste annehme. Man denkt sich dann, ja, es ist viel Arbeit dahinter und dann die verbundenen Probleme damit. Auch beim heutigen Dienst ging es mir so. Und dann hat jemand mit mir gebetet und es war weg. Und wisst ihr, weshalb diese Gedanken falsch sind? In dem Moment blicke ich einfach nur auf mich und auf meine Bedürfnisse. Wenn ich aber darauf blicke und weiß, ja, ich muss es tun, ich darf es tun, denn Jesus will es, er hat mich dazu berufen, dann sieht der Blick völlig anders aus. Und ich möchte dir Mut machen, je mehr du dich nach dem Reich Gottes ausrichtest und nach seiner Gerechtigkeit, desto unwichtiger werden dir auch die Vergänglichkeiten dieser Welt. Und damit ändert sich auch dein Blick auf deine Sorgen. Vieles, worum du dich heute sorgst, kann schon morgen gar keine Bedeutung mehr haben. Ich komme zum letzten Vers und die Antwort dazu steht im Vers, den wir gerade gelesen haben. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Vers 34, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Gott sagt, dass wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird auch der morgige Tag für das Seine sorgen. Welch eine Zusage, die wir da haben. Er sagt aber auch aus, dass eben nicht alle Tage Sonnenschein, so wie es heute der Fall ist, sein wird, sondern dass es Probleme geben wird. Es ist einfach normal. Aber deshalb sei nicht ängstlich und denke, was kommt morgen wohl für eine Plage, sondern denk dran an diese Zusage Gottes. Gott wird sich drum kümmern und blick einfach auf den heutigen Tag. Ich möchte diese Predigt schließen mit einem Zitat von J.D. Greer. Die Antwort auf die Sorge ist kein störungsfreies Leben oder eine unverwundbare Zukunft, also das ist darauf bezogen, wie du hier lebst, sondern eine Beziehung zu dem Gott, der die Zeit kontrolliert und verspricht, dass ohne sein Wissen und ohne seine Erlaubnis kein Haar von deinem Kopf fällt. Und ich frage dich, willst du das? Willst du eine solche Beziehung zu Gott haben? Heute hast du die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen für ein Leben mit Jesus Christus. Heute hast du die Möglichkeit, ein Ja zu geben zu einer Beziehung mit dem Gott, der absolut alles in seiner Hand hat. Gib ihm dein altes Leben und er will dir ein neues schenken. Er will dir die Vergebung deiner Sünden schenken und dir eine Wohnung im Himmel reservieren. Aber du bist derjenige, der vor der Entscheidung stehst. Was mache ich mit dem Angebot? Es ist nur ein Angebot Gottes. Und ich möchte dir Mut machen, wir können gerne nach dem Gottesdienst drüber reden. Und wenn du es möchtest, im Gebet zum Herrn Jesus gehen. Und wenn du angesprochen bist, wenn du jetzt weißt, ja, ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen, dann möchte ich dich wirklich heute dazu ermutigen. Ich werde einfach eine Weile hier neben der Tür stehen nach dem Gottesdienst und wir können auch gerne unter vier Augen ein Gespräch führen. Und auch andere sind gerne bereit. Ich denke, die Ältesten sind auch immer dazu bereit. Und auch Ulrike hat gesagt, sie ist gerne bereit, ein Gespräch zu führen mit einer Frau. Und ich möchte noch eins sagen. Um was auch immer du dir gerade Sorgen machst, Dinge, die dich plagen, nimm das nicht wieder so mit nach Hause, sondern geh darüber ins Gebet. Oder sprech heute jemanden an, der mit dir beten wird. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber Jesus, ich möchte dir danken, dass wir dein Wort haben und dass du uns so konkrete Anweisungen auch gibst, ja, über den Umgang mit unseren Sorgen. Und ich möchte einfach beten für einen jeden, der heute hier ist, dass du hilfst und auch mir, dass wir das in unserem Leben umsetzen, dass du uns immer wieder auch Freude schenkst, Herr, ja, nach dir zu trachten, nach deinem Reich, nach deiner Gerechtigkeit, dass du uns mehr und mehr auch dazu gebrauchst und unser Herz auch mehr und mehr ausrichtest auf dich und auf dein Reich. Herr Jesus, und ich möchte auch beten für jeden, der hier ist, Herr, dass du die Menschen persönlich ansprichst und klar machst, ob diese Entscheidung für dich schon getroffen ist, Herr. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir zu dir kommen, dass du niemanden abweist, sondern dass du uns dieses neue Leben in dir schenken willst. Amen.